an einem Sonntagvormittag zu sehen. Ich kenne es bisher nur von Jugendveranstaltungen. Da habe ich schon sehr gute Erfahrungen mit euch hier gemacht, auch mit euch als Gemeinde und eure Gastfreundschaft. Also es ist wirklich schön, bei euch zu sein. Wir sind aus Zwickau. Ich habe meine Frau mitgebracht. Julia, wink mal. Ja, genau, das ist meine Frau, Julia. Ich bin in Zwickau Jugendreferent, also kümmere mich um Jugend und allgemein Gemeindearbeit. Und Julia ist ab demnächst auch mit in unserem Gemeindeteam als Vikarin, also Pastorin in Ausbildung. Heute darf ich mal, obwohl sie die ranghöhere Pastorin ist sozusagen. Ja, also, aber ich habe noch 2 Monate, da darf ich das genießen. Und ich bete einfach nochmal und dann steigen wir ein in Gottes Wort. Gott, ich danke dir ja einfach, dass wir so zusammen sein dürfen. Danke für diesen Gottesdienst heute Morgen und danke, dass du bei uns bist. Und ja Gott, ich bitte dich, dass du einfach die Zeit segnest, die wir jetzt zusammen haben, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Und ich bete, dass es wirklich lebendig wird in uns, dass du was bewegst in unseren Herzen, dass wir einfach neu erfasst werden davon, wie gut du bist, wie du voller Liebe bist und wie so viel Hoffnung da ist, wo du bist. Und ja, so danken wir dir, dass du bei uns bist und wollen einfach mit Erwartung jetzt reingehen in diesen Teil vom Gottesdienst. Danke, Jesus. Amen. Okay, ich habe gedacht, worüber redet man, wenn man in eine andere Pfingstgemeinde zu Besuch kommt? Habe gedacht, Heilung ist immer ein schönes Thema und ich mag es auch gern. Und deswegen habe ich euch heute meine Lieblingsbibelstelle, eine meiner Lieblingsbibelstellen mitgebracht, die mich schon quasi immer enorm fasziniert. Und wir lesen die einfach mal, wir springen einfach mal rein in Apostelgeschichte 3 ab Vers 1. Und ja, ist ja kurz nachdem Pfingsten passiert ist und so weiter, der Heilige Geist ist da. Und ich weiß nicht, ob ich was drücken muss, um zur ersten Folie zu gelangen. Ah, ja, so, ihr seht etwas, genau. Apostelgeschichte 3 ab Vers 1. Einmal gingen Petrus und Johannes zum Tempel. Es war um die 9. Stunde, die Zeit für das Nachmittagsgebet. Da wurde ein Mann herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Tag für Tag setzte man ihn an das Tor zum Tempelhof, das die Schöne Pforte genannt wurde. Dort sollte er bei den Tempelbesuchern um eine Gabe betteln. Der Mann sah Petrus an, als sie gerade in den Tempel gehen wollten. Er bat sie um eine Gabe. Petrus und Johannes blickten ihn an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Gelähmte sah ihn an, sah zu ihnen auf und erwartete etwas von ihnen zu bekommen. Und bevor wir weiterlesen, wollte ich einfach diesen Moment nehmen. Ich glaube, das ist ein schöner Moment in dem Text, denn dieser Mann, der erwartet etwas. Ja? Wir haben so einen ganz kleinen Moment, und keine Sorge, wir lesen gleich weiter, aber wir haben einen ganz kleinen Moment, wo es vielleicht gut ist, kurz innezuhalten. Dieser Mann, der sitzt dort am Tempeltor, er bettelt, er macht das öfters, er wird dorthin getragen, weil er es selber nicht kann. Und jetzt kommen da Petrus und Johannes, für ihn ganz normale Leute, und sie sprechen ihn an. Und vollkommen zu Recht erwartet dieser Mann einfach aus seiner Erfahrung, naja, wenn mich jemand anspricht, dann hat er wahrscheinlich auch was für mich zu geben. Ja, dann wird das jetzt gut. Ja, ich werde was bekommen, was mir weiterhilft. Und so dürfen wir, glaube ich, auch mit Erwartungen heute da sein. Ich hoffe, ihr seid mit Erwartungen da. Und wie das mit den Erwartungen manchmal so ist, wenn ihr die Geschichte kennt, dann seid ihr jetzt nicht so überrascht. Aber ich glaube, dieser Mann war überrascht, wie es weitergeht. Ja? Und wir lesen mal weiter in die richtige Richtung. Doch Petrus sagte, Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus, dem Nazaräer, steh auf und geh umher. Petrus fasste den Mann bei der rechten Hand und zog ihn hoch. Im selben Augenblick kam Kraft in seine Füße und Gelenke. Mit einem Sprung war er wieder auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel. Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Und ich finde das super. Das ist so ein guter Gott, der einfach eine Heilung schenkt, die ganz großartig ist. Der Mann, und das finde ich toll, der Mann, der dort saß und lahm war, der hatte eine Erwartung, der hatte die Erwartung nämlich, dass er eine Spende bekommt. Etwas, was ihm hilft, dass er trotz seiner Krankheit überleben kann. Er konnte ja nicht arbeiten gehen. Er hat was gesucht, was ihm dabei hilft, sein Leben mit der Krankheit zu leben. Und das, was er bekommen hat, war tatsächlich etwas Besseres, nämlich Heilung, damit er nicht mehr mit der Krankheit leben muss. Ja, das ist so schön, dieses unerwartete Wirken Gottes. Er dachte, was ich brauche, ist Hilfe, um mit Krankheit zu leben. Und Gott sagt durch Petrus und Johannes, das ist keine schlechte Idee, aber ich habe eine bessere. Du musst gar nicht mit dieser Krankheit leben. Also Halleluja, das ist doch schön, ja. Und was ich toll finde, das ermutigt mich auch, dieser Mann am Tor, der hatte, glaube ich, jetzt, also meiner Ansicht nach, nicht die theologisch richtige Erwartung, ja. Und es hat Gott nicht so sehr gestört. Das darf uns doch Mut und Trost sein, dass selbst wenn wir das manchmal gar nicht wirklich wissen, was wir erwarten können, voneinander, von Glaubensgeschwistern und von Gott, der ja durch uns wirkt, dass Gott sich nicht daran stört, dass Gott davon nicht begrenzt ist, was wir erwarten oder eben auch nicht erwarten. Und trotzdem ist es natürlich gut, Erwartung zu haben, denn, um beim Wort Erwartung zu bleiben, Petrus und Johannes, die hatten, glaube ich, eine Erwartung. Und ich finde es immer lustig, weil immer wenn ich diese Stelle lese, dann kann ich nicht anders, als zu überlegen, was wäre, wenn ich das machen würde. Wenn ich in Zwickau irgendwie durch die Straße gehe und da sitzt ein Obdachloser und ja, mit seinem Klingelbecher, und das ist bei uns ja auch nichts Seltenes, ich weiß nicht, wie es bei euch hier so ist, aber ihr kennt das ja alle. Und wenn ich das einfach mal probieren würde, ne? Das wäre sehr peinlich, wenn es nicht klappt. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und die Bibel verrät uns auch nicht, wie oft Petrus schon Leute durch die Gegend gezerrt hat. Die Bibel lässt uns darauf schließen, dass das anscheinend eigentlich immer geklappt hat. Ja, also die Jünger, die hatten da nicht so die Probleme. Aber die hatten eine Erwartung, und das finde ich stark. Ja, die kamen mit einer Erwartung. Gott kann jetzt ein Wunder tun und er wird ein Wunder tun, und deswegen kann ich hier mutig agieren. Und das, was sie tun, ist eben, sie handeln im Auftrag Gottes, sie handeln wie Jesus. Ja? Ich habe euch das mal kurz zusammengefasst. Handeln im Auftrag, Zusammenfassung der Apostelgeschichte. Ja? Das ist ganz also hochtheologisch. So, die Apostelgeschichte funktioniert so. Ja, man hat am Anfang die Jünger oder auch Apostel, nach denen die Apostelgeschichte fälschlicherweise benannt ist. Eine gute Lehrerin von mir auf der Bibelschule hat gesagt, eigentlich ist es total doof, dass man die Apostelgeschichte Apostelgeschichte genannt hat. Man hätte sie Heiliger Geistgeschichte nennen müssen. Das ist die Geschichte des Heiligen Geistes, ja? Auch von den Aposteln. Aber Zusammenfassung, wie versprochen, als erstes hat man Jünger und Apostel, die tun, was Jesus getan hat. Ja, die heilen Leute, die wecken Tote auf, die treiben Dämonen aus und so weiter. Ja, das volle Programm und predigen und alles. Ja, dann hat man Diakone, und ich weiß nicht, keine Ahnung, was ihr so unter Diakonen versteht, was ihr auch in eurer Gemeinde, wie ihr das so nennt. Ja, aber Diakone, die werden uns vorgestellt als Leute, die erstmal praktische Aufgaben erledigen sollen, ja, weil die Jünger sagen, hey, wir haben keine Zeit, uns um alles zu kümmern, wir brauchen Leute, die uns helfen. Multiplikation, gutes Leiterprinzip, alles schön. Und die setzen Diakone ein, und ich würde jetzt erwarten, und dann lesen wir über die Diakone, wie sie irgendwie ja, das Haus putzen und das Essen verteilen und ne, den ganzen praktischen Kram machen. Und du blätterst die Seite um in der Apostelgeschichte von Kapitel 5 auf Kapitel 6, und da ist ein Diakon, der geht in eine andere Stadt, und die Leute werden dort im Heiligen Geist getauft, und er treibt Dämonen aus. Und dann ist der Nächste, der als Prediger so berühmt wird, dass er der erste Märtyrer ist, ja, und dafür stirbt. Also ja, wir haben diese Diakone, die tun, was Jesus getan hat. Das volle Programm. Und dann kommt Paulus plötzlich auf den Plan, der erstmal das Gegenteil von dem tut, was Jesus getan hat, ja, und dann sich kurz also den Namen gewechselt bekommt. Und dann tut, was Jesus getan hat, ist wirklich auffällig genauso, werden alle wichtigen Sachen abgeklappert, also in der Apostelgeschichte ist exakt erwähnt, er weckt einen Toten auf, er heilt Leute, Leute werden im Heiligen Geist getauft, ja, also, und er predigt und alles drum und dran. Alle wichtigen großen Sachen werden gemacht und auch andere Christen tun das und das ist die Geschichte, die uns eigentlich da erzählt wird und die Geschichte, die wir jetzt gerade gelesen haben in Apostelgeschichte 3, die ist quasi der Start davon, ja, und ich stelle es mir so vor, wie Petrus und Johannes frisch erfüllt vom Heiligen Geist und ja, einfach voller dynamischer Kraft sich gedacht haben, wir müssen das einfach ausprobieren, ja, wenn das stimmt, was Jesus uns gesagt hat, dann müssten doch jetzt Sachen klappen, ja, die sie vielleicht früher schon mit Jesus erlebt haben, aber die sie jetzt durch den Heiligen Geist genauso erleben können und das ist so stark. Und also sie handeln im Auftrag, sie handeln wie Jesus und als erstes sehen sie. Ja, sie sehen. Sehen und verstehen es auch. Petrus und Johannes blickten den Mann an und sagten, sieh uns an. Und ich glaube, auch das ist eine Botschaft, die für uns wichtig ist. Zum einen kann man jetzt fragen, ja, wie oft sind sie schon an diesem Gelähmten vorbeigelaufen? Keine Ahnung. Aber sie schauen diesen Mann an, an dem Tag auf jeden Fall schon wahrscheinlich Hunderte, wenn nicht Tausende vorbeigelaufen sind. Sie sehen die Leute, an denen alle anderen vorbeigucken. Das ist eine Menge wie Jesus. Ja? Und so dürfen wir das auch tun. Ja? Sie ignorieren nicht das Leid, sondern nehmen den Menschen wahr. Und ich glaube, das ist eine tiefe Sache. Wenn wir uns das immer mehr angewöhnen, und wahrscheinlich rede ich nur über mich und nicht über euch, ja, aber wegzuschauen, dann kommt man natürlich auch nicht mehr zum Handeln. Ja? Wenn ich es gewohnt bin, alles zu ignorieren und mit meinen Scheuklappen durch meinen Alltag gehe, ob das jetzt durch die Innenstadt von wo auch immer ist oder am Arbeitsplatz oder in der Nachbarschaft, ja, dann sind wir nicht mehr von Not bewegt. Und wenn ich die Bibel lese, dann lese ich da in den Evangelien von einem Jesus, der so häufig bewegt ist von Mitleid, von dem Not der Menschen, von dem Leiden der Menschen. Ja, es muss sich in uns etwas bewegen. Und natürlich können wir jetzt diskutieren, ja, das war ja aber halt der eine und da gab es ja noch so viele andere und man kann ja auch nicht überall sein. Ja, ja. Die Not war für diesen einen Mann real und Petrus und Johannes haben es gesehen. Und wir können uns immer wieder erzählen, dass wir ja nicht alles machen können. Aber wir können uns auch ermutigen lassen von diesen beiden, die sicher auch nicht alles gemacht haben, aber die was gemacht haben, die nicht vorbeigegangen sind und die das gemacht haben, was ja der Jahresvers in diesem, ich finde den klasse, ja, du bist ein Gott, der mich sieht, dieser Jahresvers. Das einfach gelebt haben. Man sagt ja so gern, dass wir Hände und Füße Jesu sein wollen, ja, so in unserem Handeln und Tun und Gehen und so Jesus ähnlich sein wollen und dass das Christsein bedeutet. Ich würde dem noch hinzufügen, dass wir auch die Augen Jesu sein dürfen, ja, die Menschen zu sehen und ihnen zu vermitteln, dass Gott sie sieht durch uns. Das ist eine ganz große Sache, was es bedeutet, wie Jesus unterwegs zu sein. Und dann kommt ein zweiter Teil und der ist meistens nicht so schön. Also ne, wenn jetzt die beiden Jünger ein Drei-Schritte-Programm hatten, dann war Schritt 1, sie sehen die Not. Ja? Wenn man die nicht sieht, dann kann man auch nicht viel machen. Und dann kommt Schritt 2. Das habe ich gesagt. Sie enttäuschen. Sie enttäuschen den Mann. Und das ist erstmal, ja, weiß ich nicht, wie der sich gefühlt hat. Ja? Also erwartungsvoll aufblickte, endlich hat jemand nicht an ihm vorbeigeguckt, sondern ist auf ihn zugegangen und die Rede beginnt mit, ich habe weder Gold noch Silber. So. Ja, klasse, schön, kriege ich jetzt von dir irgendeine dämliche Rede oder ja, was soll das jetzt werden? Zum Glück für den Mann war die Unterhaltung recht kurz. Ja. Es war keine lange Zeit der Enttäuschung. Aber ich glaube, auch das gehört dazu, dass unsere Erwartungen von Gott manchmal enttäuscht werden. Das habt ihr vielleicht schon mal erlebt. Ja? Wenn nicht, dann solltet ihr mal probieren zu beten. Ja. Und Das ist ja erstmal gar nichts Schlechtes. Vor Jahren hat mir eine gute Freundin damals gesagt, Enttäuschung ist eigentlich gar nichts Blödes. Als ich mit ihr darüber gesprochen habe, über eine Situation, die mich unfassbar enttäuscht hat, habe ich gedacht, ach komm, ja, jetzt kommt irgend so eine christliche Rede. Aber es war wahr, was sie mir gesagt hat. Enttäuschung bedeutet in erster Linie erstmal, dass man getäuscht war, dass man dachte, etwas ist so, obwohl es nicht so ist, und rausgefunden hat, wie es wirklich ist. Ja? Und die Frage ist natürlich immer, was ist wirklich? Aber Enttäuschung ist erstmal an sich nichts Schlechtes. Und ich glaube, wenn wir uns in der Rolle von dem armen Mann, von dem Bettler sehen, dann darf ich euch sagen, ja, Gott wird euch manchmal vielleicht enttäuschen in dem, was ihr erwartet. Aber so wie ich meinen Gott kenne, enttäuscht er mich in der Regel zum Besseren hin. Ja. Es ist gut, dass er nicht alle meine Gebete erhört, weil manche im Rückblick betrachtet sind recht dumm. Ja. Ja. Und aus Sicht von Petrus und Johannes, und ich hoffe, darin könnt ihr euch auch sehen, als Jünger Jesu, die gehen und den Auftrag Gottes tun, gehört es auch dazu, dass wir Menschen enttäuschen. Dass Leute zu uns kommen und sie wollen etwas, sie erwarten etwas, und wir müssen ihnen ehrlich sagen, Entschuldigung, das kann ich nicht tun. Das kann Gott tun, und wir müssen zusammen jetzt ins Gebet gehen und rausfinden, ob er das tun möchte. Und die Täuschung des Bettlers, ich habe es schon so angedeutet, war, ich brauche Geld, um mit meiner Krankheit zu leben. Das ist keine schlechte Idee. Aber es war eine Täuschung, weil Gott wollte nicht, dass er mit der Krankheit leben muss. Das finde ich stark. Und dann kommt Schritt 3, und das ist natürlich der super coole Schritt. Ja? Sie handeln in Autorität im Namen von Jesus. Jesus von Nazareth, steh auf und geh umher. Ja, es kommt Kraft, und es ist diese wunderbare Phrase drin, diese wunderbare Aussage im Namen Jesu. Und das wirkt ja manchmal, ich weiß nicht, wie ihr das so lest und versteht, aber auf mich wirkt das manchmal wie so eine Zauberformel. Ja? Kennt ihr so Christen, seid bestimmt nicht ihr, die am Ende von jedem Gebet oder zumindest von so wichtigen Gebeten dann nochmal im Namen Jesu beten wir das. Ja? Und dann so, ja, jetzt haben wir die Worte gesagt, jetzt wird es auch wirklich passieren. So dazu sagt uns, ist nicht schlecht, also das ist eine gute Sache, hat uns, also, ne, Jesus hat ja gesagt, wir sollen in seinem Namen beten, dann machen wir das halt. Aber es wirkt manchmal wie so eine Zauberformel, so, ja, jetzt haben wir es gesagt, dann wird es auf jeden Fall. Aber es ist total interessant, dieses im Namen von, das drückt eigentlich etwas aus, was total cool ist, einfach in dem, wie man eben vor 2000 Jahren so gesprochen hat und einfach das verstanden hat, nämlich, dass man damit ausdrückt, so im Auftrag von. Ja, und ich weiß nicht, was ihr so aus eurem Arbeitsumfeld kennt, vielleicht kennt ihr das, dass ihr nicht Geschäftsführer eines Unternehmens seid, aber bestimmte Dinge, bestimmte Geschäftsvorgänge dürft ihr trotzdem unterschreiben. Ja, und also wer das kennt, und dann schreibt man IA, so im Auftrag, und dann gibt es auch noch andere Sachen, so gut kenne ich mich da auch wieder nicht aus, aber ja, und dann darf man im Auftrag von jemand anders Dinge unterschreiben, die man selber nicht bezahlt. Ja, so kann das im Geschäftsumfeld funktionieren. Und das, also für wem das die Welt ist, ist das vielleicht sehr hilfreich. Für alle anderen habe ich ein Beispiel mitgebracht, was vielleicht auch hoffentlich für alle greifbar ist. Wenn bei euch ein kleines gelbes oder auch andersfarbiges Auto vor der Tür kommt und euch ein Paket bringen möchte, ja, und ihr seid nicht da, dann kriegt ihr hoffentlich ja, nicht ein Zettel, der sagt, das ist sonst wo, also ja, na egal, das ist jetzt nicht das Thema. Aber es könnte passieren, ihr habt da einen Zettel im Briefkasten, der sagt, hallo, dieses Paket befindet sich jetzt nun in Paketshop XY, und wenn du mit diesem Zettel da jetzt hingehst und mit deinem Personalausweis, dann wirst du dein Paket erhalten. Ja? Du musst zeigen, wer du bist, weil das Paket wird nicht irgendjemandem gegeben. Da kann jetzt nicht jemand hingehen und sagen, also selbst meine Frau kann da nicht hingehen und sagen, hallo, ich bin die Frau vom Thomas, ich hätte gern sein Paket. Ja, also wenn die super freundlich sind, machen sie es vielleicht trotzdem, aber die dürfen das eigentlich nicht. Ja? Was aber funktioniert ist, das ist ein ultimativer Trick, da gibt es so einen kleinen Bereich hinten, also es mag vielleicht unterschiedlich sein, je nachdem, was das für ein Lieferservice ist, aber bei den Gelben gibt es jedenfalls hinten drauf einen kleinen Bereich, und da kannst du ausfüllen, hiermit erstelle ich jemanden eine Vollmacht. Dann kannst du sonst wen hinschicken, Und der ist dann beauftragt, in deinem Namen dein Paket abzuholen und es zu dir zu bringen. Und so ist das, wenn wir im Namen Jesu beten. Ja, Jesus hat uns diese Vollmacht gegeben. In Matthäus 10 sagt es seinen Jüngern, euch ist die Vollmacht gegeben. So, Planko-Vollmacht, richtig gut. Also, ja, Planko, nicht ganz alles, aber wenn du die Liste liest in Matthäus 10, dann, also so viel bleibt da nicht über, dass man sich vorstellen könnte, was die Autorität von Jesus ist. Und so handeln Petrus und Johannes in der Autorität Gottes, ja, im Namen Jesu und bringen diese Heilung. Und das finde ich so interessant, sie beten ja nicht mal für Heilung. Also mein Ansatz wäre ja jetzt so intuitiv gewesen, ah, du brauchst Heilung, ja, ich kenne da Jesus, der heilt, ja, und dann knie ich mich vielleicht mit hin und lege ihm die Hände auf die Füße oder so, das ist alles keine schlechte Idee, ne? Und bete, ja Gott, wenn es dein Wille ist oder so, und dann schenk doch diese Heilung und ja, das wäre doch so gut, und bete ein kraftvolles Gebet. Aber der Witz ist ja, die beten ja überhaupt nicht. Die sagen ja einfach, ja, steh auf im Namen Jesu. Ja, es ist mit Autorität, wie sie diese Heilung bringen, weil Petrus und Johannes Gott gegenüber nicht handeln wie Bettler, die drum betteln müssen. Oh, darf ich das? Nein, wenn Gott die Autorität gegeben hat, dann muss man nicht darum betteln, dass es dann auch tut. Das bedeutet, Vollmacht zu haben und das bedeutet, in Autorität zu gehen. Und natürlich geht es an der Stelle nicht um die beiden. Die sind nicht die Heiler und das ist auch vollkommen klar. Aber manchmal sagt man das so und so, ja, es war nur Gott. Nee, es war Gott durch die beiden. Natürlich hätte Gott das selber machen können. Gott hätte alles selber machen können. Ja? Aber irgendwie scheint er uns Menschen so sehr zu mögen, dass er Sachen mit uns machen will, obwohl wir, nicht ihr, aber ich, öfters jetzt nicht so ideal machen, wie Gott das selber machen könnte. Und selbst als er seinen Sohn auf die Erde geschickt hat, ist er so verrückt. Also selbst in dem einen Moment in der Geschichte, wo Gott gesagt hat, jetzt zeige ich euch mal, wie es geht, mal so flapsig gesagt, hat das trotzdem sich nicht nehmen lassen, es mit Menschen gemeinsam zu machen. Ja, das ist wichtig. Und dann geschieht diese Heilung. Und diese Heilung, und deswegen habe ich die Predigt heute Heilung in 3D genannt. Zum einen, weil sie tatsächlich passiert ist, ja. Und ich hoffe, ihr könnt es euch ein bisschen in eurem Kopf vorstellen und es nicht nur als eine Geschichte auf dem Text so lesen. Dieser Mann, der wurde komplett geheilt. Und ich erkläre es gleich noch. Er wurde dreidimensional geheilt. Wir schauen uns das nochmal an. Mit einem Sprung war er auf den Beinen und machte ein paar Schritte. Er folgte Petrus und Johannes in den Tempel. Dort lief er umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Er lief umher, warum? Weil er bis vor 10 Minuten nicht laufen konnte, vielleicht sogar sein ganzes Leben lang nicht laufen konnte. Ich glaube, also keine Ahnung, ob die in ihren Gottesdiensten da im Tempel Stühle hatten, wo sie alle ganz brav sitzen. Vermutlich nicht. Aber dieser Mann an dem Tag, ich glaube, der hatte keine Lust, wieder auf dem Boden zu sitzen. Ja? Also, und es ist doch verständlich und es ist doch auch schön. Ja? Und so dürfen wir auch sein, wenn wir Dinge von Gott empfangen, sagen Halleluja, ja, jetzt will ich das auch benutzen. Ja? Er gibt uns ja nicht umsonst weder Heilung noch andere Gaben und Segnungen. Aber er läuft nicht nur umher, er springt vor Freude. Kann man sich vorstellen, dass sich jemand freut, der nicht gehen konnte, dass er jetzt geht? Ja? Und das gehört dazu. Das wäre doch so seltsam, wenn Gott diesem Menschen begegnet, sein Leben verändert. Das ist ja nicht so ein nice to have, ja, so, ja, ist auch mal nett, okay. Sein Leben hat sich gerade radikal geändert. Natürlich springt er vor Freude umher. Und das müsst ihr euch merken, da kommen wir nämlich gleich drauf zurück. Er war lebenslang krank, hat jetzt Lebensfreude. Und er lobt Gott, denn auch das gehört dazu. Ja? Und so wie uns die Bibel das erzählt, musste auch keiner sagen von Petrus und Johannes, ja, also, ne, aber jetzt nicht, dass du denkst, dass ich das war. Ja? Da war keine solche Übervorsicht notwendig. Für den Mann war es einfach klar. Ja? Manchmal erklärt Gott das auch einfach selber. Und wir müssen gar nicht so viel sagen. Wenn sie Gott erleben, wissen sie teilweise, also häufig, nicht immer, aber häufig, wie das jetzt einzuordnen ist und was das für sie bedeutet. Gott berührt den Körper und es hat Auswirkungen auf alles. Ich habe es mal hier noch so ein bisschen dargestellt. Ja? Es ist eine Heilung und deswegen dreidimensional. Ja? In Körper, Seele und Geist. Gott berührt den Menschen, der einen Mangel im Körperlichen hatte, der alles andere beeinträchtigt hat. Als Gelähmter war es für ihn, das nur mal nebenbei, nämlich auch schwer bis unmöglich, in den Tempel zu gehen. Ja, da gab es allerlei Vorschriften und er konnte da nicht ohne weiteres teilhaben an dem, was es bedeutet, als Jude Gott zu begegnen. Cool, dass Gott ihm vor dem Tor begegnet. Ja. Dem Mann, der sein Leben lang draußen sitzen musste und zuschauen musste, wie alle hineingehen, um Gott zu begegnen, begegnet Gott genau dort und nimmt ihn mit rein. Ist doch super. Und so haben die Vertreter von Jesus, ja, Jünger sind Vertreter von Jesus, haben die Not gesehen, haben seine Erwartung enttäuscht und übertroffen und in Vollmacht Gottes Heilung gebracht, sein Leben komplett verändert. Und wenn wir das lesen, dann muss es doch in uns was machen, wo wir sagen, ich will auch so einer sein. Wenn das ein Christ war und ich Christ heiße, dann hätte ich das gern auch, Jesus. Ja? Das muss uns ermutigen, ja, zu sagen, das kann nicht nur vor 2000 Jahren gewesen sein. Und vielleicht denkt ihr jetzt, ja, Thomas, bist jung oder was auch immer, so ist das ja nicht immer. Ja? Deswegen kurze Frage von euch, wer von euch hat schon mal für jemand gebetet, der Heilung gebraucht hat? Ja, könnt ihr Hand heben, ist auch nicht schlimm, wenn ihr es nicht tut, aber genau, ja, wunderbar, sehr schön, ja, das ist Auftrag Gottes, ihr macht das. Wer von euch hat erlebt, dass eine Person nicht geheilt wurde? Ja. Natürlich erleben wir das. Und ich meine, ich muss dazu auch sagen, wenn ich das Neue Testament lese, dann sollten wir davon ein bisschen mehr überrascht sein, ja. Jesus hat seinen Jüngern nicht beigebracht, was sie machen sollen, wenn das Gebet nicht funktioniert. Ja, Jesus hatte das Problem nicht, ja. Und aus dem Rest, ja, das ist nur nebenbei, ohne dass ich mich jetzt verrenne, aber im Rest des Neuen Testaments wird aus meiner Perspektive klar, dass es darum geht, dass wir mehr und mehr den Willen Gottes erkennen und dann auch in seinem Willen beten. Ja. Und dass wir uns natürlich jetzt nicht ganz furchtbar selbst verdammen müssen, wenn unsere Gebete nicht funktionieren und dass wir auch mit einer gewissen Ruhe das abgeben dürfen, okay, Gott, ja, ich vertraue es deiner Weisheit an und ich verstehe es nicht und okay, ja, das ist aber eigentlich gar nicht mein Job, heute Morgen euch den Realismus beizubringen, den wir doch eh alle kennen. Ja, das ist einfach nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist, euch Mut und Glauben zuzusprechen und Mut und Glauben zu machen, dass unser Leben vielleicht mehr aussehen dürfte wie das der Jünger, als das des realistischen Christen heutzutage im 21. Jahrhundert, der ganz gut erklären kann, warum man eh nicht zu viel erwarten sollte. Ja, also das können wir uns alle schönreden, aber lasst uns doch voller Mut und Glauben sein. Die Enttäuschungen, die kennen wir eh alle schon. Und die kennen auch die Menschen, denen wir begegnen, schon. Ja, brauchen wir uns auch nichts vormachen. Aber zurück zur Freude. Dieser Mann, der geheilt ist, ist geheilt, er läuft umher, er nutzt das, was Gott gemacht hat. Die Heilung, die war nicht einfach nur zum Spaß. Er lobt Gott, natürlich, er möchte ja auch sein. Aber er springt umher vor Freude. Und das finde ich jetzt total interessant, denn es freuen sich nicht alle mit. Ich habe euch vorhin nur bis Vers 8 vorgelesen und wir lesen nochmal die nächsten zwei Verse im Text, 9 und 10. Das ganze Volk sah, wie er umherlief und Gott lobte. Sie erkannten in ihm den Bettler, der immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte. Sie staunten und konnten nicht fassen, was mit ihm gesehen war. Die anderen Leute im Tempel, Christen und Nichtchristen, die dort waren, die haben das gesehen, die hatten den Synapsensprung. Ja, die haben realisiert, Moment mal, das ist doch der, den wir immer ignoriert haben. Wieso kann der jetzt laufen? die haben es anscheinend auch alle selbst geglaubt. Jedenfalls wird uns nicht berichtet, dass sie dann angezweifelt haben, ja, der konnte bestimmt eh schon immer laufen. Nein, also, ne? So, das war anscheinend, also ja, sie haben anerkannt, da muss was Krasses passiert sein, denn der läuft jetzt umher und lobt Gott und das ist doch der Typ, der immer da saß und sie erleben das Wunder mit und das ist doch auch unfassbar stark. Aber ist euch jetzt hoffentlich aufgefallen, sie sehen nicht, dass er umherspringt. Ja? Erst wird uns berichtet, der Mann, er lief umher, sprang vor Freude und lobte Gott. Das ganze Volk sah, wie er umherlief und Gott lobte. Ist nicht schlecht und ich behaupte auch gar nicht, dass die alle blind waren. Oder dass die Hüpfer vielleicht doch nicht so hoch waren, ja, und aus der Ferne war es dann doch nur ein Laufen, keine Ahnung. Ich glaube, dahinter steckt eigentlich was Tieferes, nämlich, dass sie diesen Teil nicht wahrgenommen haben, dass der für sie nicht wichtig war. Und ich stelle mir das so ein bisschen so vor, wie ich es vielleicht auch aus dem kenne, wie es wie gesagt, nicht bei euch, aber in meinem christlichen Umfeld öfters vorkommt, als es mir recht ist, dass man ja irgendwie ein Wunder passiert und da ist jemand und der ist ganz hippelig und, oh, und Gott erlebt und ja, ich arbeite auch viel mit Jugendlichen zusammen und wenn die Gott erleben, dann ja, dann so, ne? Und als Jugendleiter sitzt man wahrscheinlich so, okay, was hat dir Gott, hat Gott das wirklich gesagt, ja und so. Und man will das so ein bisschen sortieren und auch verstehen, um ihnen auch zu helfen und das ist aber gleichzeitig so schön, wenn sie so, ne? Wenn Gott aus ihnen raussprudelt, weil sie ihn erlebt haben. Und ich stelle mir vor, wie diese Leute da auch aus der Distanz gedacht haben, also da ist was Krasses passiert. Jetzt komm mal ein bisschen runter, erklär mal bitte sachlich, so erst war das, dann das. Wir würden es gerne in unser Protokoll vermerken, ja, Tempelprotokoll, keine Ahnung. Ja, sei mal bitte nicht so überemotional, wir möchten erst mal verstehen, worüber wir uns freuen und dann dürfen wir uns freuen. Ja? Und vielleicht lese ich da ein bisschen mehr unsere moderne Kirche rein als das Judentum vor 2000 Jahren. Da kann man sich vielleicht drüber streiten, aber ich glaube, das ist etwas, das darf auch in unsere, in unseren Umgang mit den Erlebnissen mit Gott hineinsprechen. Ja? Dass wir eben nicht diejenigen sind, die aus der Ferne sehen und sagen, oh, das ist ja jetzt wirklich faszinierend, erstaunlich, da scheint Gott was Tolles gemacht zu haben, aber nicht Teil der Freude sind. Ja? Das gehört dazu. Und wir sind auch nicht geistlicher, wenn wir diesen freudigen, emotionalen Teil rausschieben. Ja? Das ist manchmal so ein Denken in unseren auch freikirchlichen Kreisen, so ja, wir müssen geistlich sein, und das, wir wollen ja nicht Emotionen haben, ja, unsere, ja, also das soll alles ganz authentisch aus dem Geist sein und nicht, also wenn wir lachen, dann nur, weil der Heilige Geist es uns eingegeben hat, ja. So, war gerade prophetische Rede, naja, nein, ja, also so, das ist wichtig und dieser, dieser Mann, der war voller Freude und die Beobachter, die haben es nicht gesehen, die wollten es nicht sehen, die, keine Ahnung, was exakt mit ihnen los war, es wird uns nicht wirklich berichtet. Aber meine These ist, dass es vielleicht ihnen, weil sie nicht bereit sind, das Leid von den Menschen zu sehen und sich zu eigen zu machen, es ihnen dann auch schwer gefallen ist, sich mit der Freude eins zu machen. Und umgedreht, ja. Ich glaube, wenn wir als Gemeinde, wenn wir als Christen üben, uns aneinander zu freuen, an den Dingen, die Gott in unserem Leben tut, dann tun wir der Welt damit auch echt was Gutes, weil wir unsere Augen damit öffnen für alle, die keine Freude haben und darin Gelegenheiten sehen, dort, Gott, da musst du was machen. Wie kann das denn sein, dass mein Kollege, mein Mitschüler, meine Eltern, meine Familie, wer auch immer, so freudlos und traurig und depressiv durchs Leben geht, ja? Da ist so viel es ist so wichtig, dass wir uns immer wieder neu öffnen und nicht abstumpfen, sondern neu öffnen, Freude der Geheilten zu teilen. Und Heilung ist, also da geht es ja nicht nur um Körperliches, ja, das ist jetzt hier diese Stelle, aber auch da, das muss ich euch wahrscheinlich nicht erklären, ja, wenn Gott heilt, dann sind das auch emotionale Sachen, dann sind das auch kaputte Beziehungen, dann sind das auch hoffnungslose Lebenssituationen, in denen Gott Heilung schenkt. Und ich glaube, diese Zuschauer, die haben etwas von Gottes Güte einfach noch nicht verstanden. Die haben noch nicht verstanden, dass es nicht nur Gott ist, der es gemacht hat, sondern dass es ein guter Gott ist, der am ganzen Menschen interessiert ist und der ihn komplett wiederherstellt. Der nicht nur diesen einen offensichtlich kaputten Teil wiederherstellt, sondern auch das Zerbrochene in dem Menschen wiederhergestellt hat, der sein Leben lang ausgeschlossen war. Ich habe es schon erwähnt, der höchstwahrscheinlich nicht mal in den Tempel hineingehen durfte, weil er gelähmt war. Deswegen ja eigentlich sein Leben lang ausgeschlossen war vom religiösen Erleben, vom Gotteserleben. Und man darf sich auch fragen, warum sie eigentlich Gott nicht mitgeehrt haben. Finde ich lustig. Ja, alles Leute im Tempel, also die wissen ja, warum sie da sind und warum man in den Tempel geht. Und alle diskutieren darüber, warum der Typ jetzt geheilt wurde und was da passiert ist. Aber da steht jetzt nicht alle stimmten ein in die Lobgesänge des Geheilten oder so. Muss uns, glaube ich, auch herausfordern. Man muss ihn aber auch zugute halten, wenn ihr den Text weiterlest. Die Predigt kommt noch. Ja. Auch das ist vielleicht manchmal so eine Illusion, dass wir denken, ja, wenn die Heilung geschieht, haben alle alles verstanden. Ich habe vorhin gesagt, ja, den Geheilten musst du häufig nicht erklären, was da jetzt passiert ist. Ja, also, und das ist auch so. Und trotzdem ist es auch nicht unbedingt so, dass die Leute außenrum, die das nicht erlebt haben, deswegen jetzt sofort alle Aha-Momente haben. Ah ja, okay, das war Jesus, also ist jetzt das einzig Logische, dass ich Christ werde und hiermit übergebe ich mein Leben. Ja? So ist es eben auch nicht und deswegen ist es gut, dass die Apostel genau diese Gelegenheit ergriffen haben, gesagt haben, und so geht die Geschichte dann weiter. So, was ihr hier gesehen habt, das hat übrigens was mit diesem Gekreuzigten zu tun, wisst ihr noch, vor ein paar Wochen, ja, und das könnt jetzt auch ihr und ja, und dann wächst die Gemeinde und das ist also eine super Evangelisation. Ist auf jeden Fall ein guter Auftakt für eine Predigt, ja. Wenn man Menschen erreichen möchte, aber die Predigt kommt trotzdem. Aber zurück zum Mann. Gott hat ihn wiederhergestellt, er hat ihm völlig neue Lebensqualität gegeben, er hat ihm eine Gnade gegeben, die unerwartet ist. Und dieser Gott ist heute immer noch unser Gott, ja. Das hat er auch nicht nur bei Einzelnen gemacht. Und Gott begegnet ihm außerhalb und wie viele Menschen um uns herum, in unserer Gesellschaft, in unseren Familien, in unseren Arbeitsplätzen sind, wenn man mit ihnen redet, beschreiben, wie sie sich in einer oder anderen Weise Außenseiter fühlen. Auch ich kenne das in meiner Rolle ganz viel, dass ich auch mit Leuten rede, die sagen, ich bin eigentlich total enttäuscht von Kirche, ich fühle mich, ja, und die sagen das nicht so, aber wenn sie es beschreiben, dann klingt das für mich so, als wenn sie halt sich fühlen, als wenn sie vorm Tempeltor warten müssten und weil sie nicht gut genug sind, weil sie nicht heilig genug sind, weil sie dies, das, jenes nicht sind, nicht rein dürfen. Und wie gut ist es, dass wir einen Gott haben, der den Leuten draußen begegnet und sie mit hineinnimmt. Aber wir herausfordern, dass dieser Gott es nicht selber macht, sondern uns schickt. Und so will ich jetzt einfach zum Schluss kommen. Und wir werden, also Julia und ich, werden gerne auch danach noch für euch beten, wenn ihr sagt, das spricht mich jetzt ganz konkret an, ja. Ich hätte gern ein Gebet. Wir freuen uns zu beten. Wir glauben, dass Gott wirkt und wir leben das auch immer wieder. Aber ich will es euch nochmal zusprechen. Wenn du dich siehst als der Bettler, der vorm Tor sitzt, gefangen in einer Situation, die man selber nicht lösen kann, wo man sich am besten einfach mit abfindet, ja, dann ist es so gut, dass wir einen Gott haben, der uns sieht und der uns dort sieht. Und wenn du dich siehst als Petrus und Johannes, die gehen durch die Welt, dann will ich dich ermutigen, sei jemand, der die Menschen sieht, der die Augen Jesu bringt, der die Augen Gottes zu den Menschen bringt. Sei nicht überrascht, wenn Gott dich enttäuscht. Und sei auch nicht überrascht, dass wenn du als Nachfolger von Jesus Menschen enttäuschen musst. Ja, das wird wahrscheinlich passieren. Und es könnte ein bisschen unangenehm sein. Das ist okay. Es ist häufig unangenehm, bevor es richtig schön wird. Das ist meine Erfahrung. Aber wir dürfen in Autorität gehen. Christ zu sein bedeutet, Jünger von Jesus zu sein. Warum sollte das bei uns anders sein als das, was wir in der Bibel lesen? Und lasst uns Großes von unserem Gott erwarten und lasst uns voller Freude sein. Lasst uns das nicht hinten runterfallen, dass Gott komplett heilt, nicht nur diesen einen ganz praktischen Teil macht, sondern dass, wenn er Menschen berührt, dass sie komplett wiederhergestellt sein werden. Und lasst unsere Herzen da offen sein. Und da will ich euch mit hinein einladen. Werde jetzt beten, wenn ich richtig informiert bin, singen wir auch noch ein Lied, stimmt das? Ja, genau. Und ich bete erstmal für uns. Und wie gesagt, auch danach kommt gerne, wir beten auch gerne für euch ganz konkret, wenn ihr was habt, wo ihr sagt, ja, da so, wer über Heilung Predigt, muss auch für Heilung beten. So, also, ja, natürlich. Also das sehr, sehr gern. Aber jetzt erstmal das Gebet. Gott, ich danke dir, dass du bei uns bist. Ich danke dir für diese Botschaft, dass du uns so nahe bist. Und Gott, ich bete, dass für alle von uns, die wir uns so fühlen wie dieser Bettler, ja, einfach irgendwie am Rande, irgendwie in einer Situation, die Heilung braucht und doch ist irgendwie schon lange nichts gekommen. Gott, da bete ich, dass du einfach Heilung schenkst, dass du kommst mit deinem Geist, dass du Ermutigung schenkst, dass du Erfrischung schenkst, da wo Dinge auch im Inneren gebrochen sind. Gott, ich bete, dass da wo die Seele krankt, dass du kommst, nicht nur mit übernatürlicher Freude, sondern auch mit übernatürlicher Heilung, dass du Perspektive schenkst, da wo Depression um sich schlägt. Gott, komm mit deiner heilenden Kraft. Gott, ich bete genauso, dass wir als deine Nachfolger, als Christen, die wir zu dir gehören wollen, dass wir mutig und mit deinen Augen durch den Alltag gehen. Gott, erinnere uns mit deinem Heiligen Geist daran, dass wir nicht für uns selber hier sind, sondern dass du uns einen Auftrag gegeben hast, dass du uns Vollmacht gegeben hast. Und so bitte ich dich, dass du uns neu erfrischst, jetzt auch in dieser kommenden Woche, dass wir einfach merken, dass du mit deinem Geist bei uns bist und dass du uns die Augen öffnest für Situationen, wo wir genau einfach in das Leben von Menschen hineinsprechen dürfen. Ob es ist, dass wir beten, dass Gott sie heilt, oder ob es ist, dass wir ihnen ermutigende, heilende Worte zusprechen. Gott, gebrauche du uns, schenk du uns Gelegenheit und öffne uns die Augen, dass wir die Menschen sehen, in den Nöten, die sie haben, und dass wir deine Hände, Füße und auch Augen sind, wenn wir ihnen begegnen. Und Gott, so bitte ich dich, dass du einfach dieses Wort in uns wirken lässt und es belebst mit deiner Kraft. Amen. Amen.